3 und 2 sind 5 und 5 sind 10 und 10 sind 20. 3 und 2 sind 5. Item. Den 24. ein insinuatives, präparatives und erweichendes kleines Plästier für Herrn Argent zur Schmeidigung, Anfeuchtung und Erfrischung der Eingeweide wohl desselben. Was mir an Herrn Florent, meinem Apotheker, besonders gefällt, ist, dass seine Rechnungen immer so höflich stilisiert sind. Zur Erfrischung der Eingeweide wohl desselben. 30 Sous. Ja, aber mein lieber Herr Florent, es ist nicht genug, dass man höflich sei, man muss auch billig sein. Und die Kranken nicht schinden, ein Klistier, 30 Sous. Gehorsamer Diener, das habe ich euch schon gesagt. Ihr habt mir es in anderen Rechnungen mit 20 Sous angesetzt und 20 Sous in der Apothekersprache bedeuten 10. Schreiben wir also 10 Sous. Item. Von selbigem dazu ein gutes purifizierendes Klistier, nach Vorschrift zusammengestellt aus doppeltem Katholikon, Rhabarber, Rosenhonig und anderen Ingredienzen, um Herrn Argents Unterleib auszufegen, zu spülen und zu reinigen. 30 Sous. Mit eurer Erlaubnis 10 Sous. Item. Von selbigem dazu ein hepatischer, supporativer und schlafbringender Julep. Um Herrn Argent Nachtruhe zu verschaffen, 35 Sous. Gegen den Julep will ich nichts sagen, denn ich schlief vortrefflich darauf. 10, 15, 16, 17 Sous und 16 Jahr. Item den 25. eine gute reinigende und stärkende Mixtur, bestehend aus frischer Quassia, nebst levantinischen Sennisblättern und anderen Ingredienzen, nach der Verordnung des Herrn Dr. Pogeon, um Herrn Argent die Galle auszuscheiden und zu vertreiben. 4 Livre. Ei, mein guter Herr Florent, das heißt, die Leute zum Besten haben. Man muss leben und leben lassen. Herr Pogeon hat euch nicht geheißen, 4 Livre anzuschreiben. Seid so gut und setzt 3 Livre. 20 und 30 Sous. 3 und 2 macht 5 und 5 macht 10 und 10 macht 20. 63 Livre, 4 Sous, 6 Denier. Folglich hätte ich dann in diesem Monat gebraucht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mixturen und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Klistiere. Im letzten Monat waren es 12 Mixturen und 20 Klistiere. Da ist es freilich kein Wunder, wenn ich mich diesen Monat weniger wohlfühle als den vorigen. Ich muss es Herrn Pogeon sagen, damit er bei Zeiten vorbeugt. Hey da, räumt mir das alles hier weg. Niemand hier. Ich mag noch so viel sagen. Sie lassen mich immer allein. Da hilft nichts. Sie lassen sich nicht halten. Niemand hört mich. Und meine Klingel ist nicht laut genug. Sie sind alle taub. Tornet! Gerade als ob ich gar nicht klingelte. Spitzbübeln, Galgenbrut aus der Haut möchte man fahren. Zum Teufel mit dir, du Rabenass. Ist denn erhört, einen armen Kranken so allein zu lassen? Das ist doch wahrhaftig zum Erbarmen. Ach du lieber Gott, sie werden mich hier sterben lassen. Dankeschön.
Ja, herzlich willkommen zu unserer Lesung Aulicke, Schwag und Meier. Das ist Stefan Schwag, ich bin Jörg Meier und Nils Aulicke ist heute nicht da, weil er krankt. Und deswegen ist unser Thema, haben wir uns überlegt, vom Kranksein. Das passt also. Und das Kranksein ist zuweilen auch ein eingebildetes, wie wir hier gerade gehört haben. Das war von Molière aus der eingebildete Kranke. Und wir werden an diesem Abend verschiedene Formen der Krankheiten Revue passieren lassen. Vielleicht auch nicht nur eingebildete Krankheiten, sondern auch ernsthafte Krankheiten, aber vielleicht auch nachfragen, was haben wir von der Krankheit, was eröffnet sie uns, indem sie uns zum Äußersten wie zum Innersten unser Selbst bringt, die Krankheit. So haben wir das im Ankündigungstext geschrieben. Ja, da Nils Aulicke eben erkrankt ist und heute nicht dabei sein kann, haben wir uns aber als dritten Mann oder ersten Mann oder zweiten oder wie auch immer einen Gast eingeladen, Henning Schöttke. Vielen von euch vielleicht bekannt als Comiczeichner von Flobus und er ist eben seit 14 Jahren schreibst du auch.
Ja.
Und hat hier Bücher mitgebracht aus seiner Romanreihe über die sieben Todsünden. Da wird er nachher selber was zu erzählen. Die Bücher kann man auch erwerben, na, aber da sagst du dann nachher noch selber was dazu. Ja, Nils ist wie gesagt erkrankt und befindet sich in Süddeutschland in Bad Kösting. Genau, so heißt das. Das ist in Ostbayern, fast an der tschechischen Grenze. Er ist zurzeit in einer Kurklinik, dauerhafte Darmerkrankung zu kurieren endlich, an der er schon seit langem leidet. Und er hat uns aber noch einen Text geschickt aus dem Sanatorium sozusagen. Und in ein Sanatorium werden wir nachher auch noch kommen. Und den wird Stefan jetzt euch vortragen.
Up before dawn. The monk, like you, blinks back the dark. The monk, like you, stretches sleep-heavy limbs toward the floor. The monk places his palms together, face up, breathes in, breathes out, breathes in, breathes out, swaying to the stroke of the cricket's violin or still as stone. Then does push-ups, brushes his teeth, makes his bed. James P. Langfesty, Up Before Dawn, The Monk, aus Into the Good You, County Jail, Poems to Free Prisoners. 1. Die Krankheit ist ein Fluss, bahnt sich den Weg, stetig mächtig, unaufhaltsam, doch legt man die Quelle trocken. 2. Das Buch auf dem Tisch neben dem Klinikbett, Into the Good You, County Jail, Poems to Free Prisoners. James P. Lanfesti legt ein Gelübde ab. Er, der Poet ist und kein Mönch und doch die Zelle sucht, 31 Tage lang aus freien Stücken, Karzer in der Bezirkskorrektur, Goodhue County, Minnesota. Jeden Tag ein Gedicht, 31 Tage lang für sich und jene, hinter den Mauern und Stäben, die nicht vorübergehen und hinter denen 1000 Welten. 3. Ich rüste mich hier in dieser Korrekturanstalt aus freien Stücken für den längsten Wegfluss abwärts in Richtung Quelle. 28 Tage lang zunächst jeder Tag ein Ritual der Demut und der Wut, letztinstanzlich wissend, dass diese Station nur Durchgangs ist. 4. Lanfestis Stacheldraht umkrönte Pumpen ihre Morgenmessen, noch in der Dunkelheit fließen ihre Stoßgebete in die Liegestütze, in die harten Knöchel ihrer Hände, die Faust kasteit den Zellenboden oder ist es umgekehrt. Ein jeder hatte die Wahl, ein jeder seine Tat. Das Leben gibt dem freien Willen selten ausreichend Bedenkzeit. Der Dichter sieht und weiß, dass ihm kein Tor verschlossen bleibt und schreibt. 5. Was aber tun, wenn der Körper das Gefängnis ist? Aus dem es nur einen Ausweg gibt, der aber ist keine Option. Was also tun, wenn der Geist die Gefolgschaft verliert, das Herrschaftsverhältnis sich verkehrt? Wenn Gedanken frei und auch zu Gefangenen geworden, zu Einsiedlern in einem Leib, vereinzelhaftet in diesem Kotknast, aus dem es keine Drinnen gibt. 6. Atme ein, atme aus, atme ein, atme aus, keine Gebete, nur Schritte. Finde die Quelle.
Vielen Dank, Stefan, dass du Nils deine Stimme gegeben hast, sozusagen. Und wir denken jetzt an ihn und wünschen ihm gute Besserung. Derweil wird aber Henning jetzt aus seinem Buch Arcadias Traum lesen und vielleicht erläuterst du ein bisschen was zu der Reihe und zu dem Buch.
Ja, das ist eine Reihe über die sieben Todsünden. Dabei werden die Todsünden nicht im religiösen Kontext behandelt, sondern im kulturellen. Das heißt, als Beispiel, das erste Buch, als ich damit anfing, da war auch noch keine Reihe geplant. Das hat sich alles durch Zufall ergeben. Das kann ich auch, wenn wir hinterher noch ein bisschen Publikumsgespräch haben, noch ein bisschen näher erläutern. Da das erste Buch ist Gulas Menü. Das Gula ist die Todsünde der Völlerei. Und das Buch handelt vom Essen. Also diese Sünde würde es nicht geben, wenn der Mensch nicht essen müsste. Und die Arcadia ist die Todsünde der Faulheit, beziehungsweise auch der geistigen Trägheit. Die haben ja mehrere Bedeutungen. Und naja, die Faulheit würde es nicht geben, wenn der Mensch nicht ausruhen müsste und nicht schlafen müsste. Und insofern handelt dieses Buch vom Schlaf. Es behandelt den Schlaf in ganz vielen Facetten. Die Hauptfigur Arcadia ist eine junge Frau, deren Traum, was ihr Traum ist, das werde ich im Laufe des, ich muss zwischendurch ein paar, ich lese Teile, also nicht vom Anfang an, und zwischendurch werde ich ein paar Erläuterungen machen. Was ich noch kurz vorher sagen möchte, das Besondere an dieser Reihe ist, dass die Romane alle für sich stehen. Man kann sie in einer beliebigen Reihenfolge lesen, sie sind alle abgeschlossen und sie behandeln alle Lebensgeschichten. Sie beginnen ungefähr 1960, gehen bis in die Jetztzeit. Und das Besondere ist, dass die Romane einander alle berühren. Also es gibt, ich habe kürzlich mal gezählt, ich bin jetzt beim 5. Roman, es gibt bis jetzt außer den Hauptfiguren ungefähr 30 Figuren, die in mehreren Romanen auftauchen. Und dann unter verschiedenen Gesichtspunkten zum Teil erfährt man, was jemand vorher gemacht hat oder wie eine Sache eine andere beeinflusst. Oder es wird ein Gegenstand durch die Romane durchgegeben und hat dann verschiedene Funktionen und so weiter. Und es hat auch so gut wie immer, eine Auswirkung auch. Es passiert nicht nur einfach, dass man so sagt, ach, da ist ja der, den erkenne ich daher, so. Sondern es passiert zum Teil, dass eine Figur eine andere Figur beobachtet, die auf einer Verkehrsinsel steht und in ein Brötchen beißt und dadurch wird der Figur bewusst, dass sie noch gar keinen Mittag gegessen hat und sie geht dann an einen Stand und kauft sich da was und dadurch, dass sie an den Stand geht, passiert wieder etwas, was eine Auswirkung hat, was im gewissen Sinne also die Frau mit dem Brötchen ausgelöst hat, die wir dann in einem anderen Roman verfolgen, warum die da auf der Verkehrsinsel steht mit dem Brötchen. Während im anderen Roman eben die andere Figur gar nicht auftaucht, so, die sie beobachtet hat. Das ist recht komplex für mich, das alles aufzubauen. Ich will auch nicht weitere einleitende Worte machen. Ich fange einfach mal an mit dem Anfang des Romans. Wo geht es denn los? Oh, dann geht es los mit dem Prolog. Können Sie sich vorstellen, dass man sich danach sehnen kann, den Müll runterzutragen? Zwei Stockwerke nach unten, wenigstens ein einziges Mal am Tag, auf den eigenen Beinen Müll runtertragen. Das ist ja normalerweise nicht so der Bringer. Aber für mich wäre es das Größte gewesen. Und wenn ich Schäuble im Fernsehen sah, in seinem Rollstuhl, dann habe ich ihn beneidet und gedacht, der kann wenigstens sitzen. Jede Nacht vor lauter Schmerzen nur 2 Stunden schlafen. Maximal. Ich fing an, mir vor Schmerz die Haare auszureißen und hab mir in den Arm gebissen. Wach war ich natürlich auch nie mehr richtig. Ich dämmerte wochenlang in einem nebelartigen Schlaf-Wach-Zustand. Und als ich mich dann viel später, wenigstens 100 Meter auf meinen Krücken die Straße lang quälen konnte, wir haben da so eine Bank in der Nähe unserer Wohnung, wenn ich da in der Sonne saß und die jungen Leute beobachtete und genau wusste, was sie alle für kleine Sorgen über dies und jenes mit sich rumschleppen, dann dachte ich, hey, ihr könnt auf euren eigenen Beinen von A nach B gehen, einfach so. Und euch ist gar nicht klar, wie großartig das ist. Und was noch dazu kommt, wissen Sie, seit ich 20 war, hatte ich einen Traum. Den wollte ich mir nicht einfach nur unbedingt erfüllen, sondern rückblickend muss ich sagen, dass ich ihm wirklich alles untergeordnet habe. Ja, und jetzt ist der Traum irgendwie, ich weiß gar nicht, was damit ist. So, und jetzt springe ich zum letzten Drittel und die Begebenheit, nee, das ist hier gar nicht da. Das ist hier, wo das Benzel ist. Das habe ich auch noch. Habe ich nicht nur Papier drin. Auch ein Benzel. So. ist also ein bisschen weniger als das letzte drin. Die Begebenheit, die ich jetzt vorlese, die ereignet sich am 11. September 2001. Arcadia ist Journalistin. Sie lebt in Hamburg mit ihrem Mann Alex und mit zwei Kindern. Und sie hat gerade Jörg besucht, einen Kollegen, Journalistenkollegen in Köln, als eben die Flugzeuge in die Twin Towers reingefahren sind. Und sie hat Alex versprochen, diesmal wirklich es schaffen, früh nach Hause zu kommen, weil es gibt da, es kriselt nicht in der Ehe, das kann man nicht sagen, aber es gibt doch Unstimmigkeiten, weil sie eben ihrem Traum alles unterordnet. Ihr Traum ist es übrigens im Detail, ist es ihr Traum, Auslandskorrespondentin in New York zu werden. So, jetzt fährt sie nach Hause. Diese Nachhausefahrt beobachten wir einmal aus ihrer Sicht und aus der Sicht von zwei anderen Menschen, die ihr hinterherfahren. Acht. Seit 20 Minuten erscheint Arcadia diese Brücke. Eine dunkle, hochgebogene Brücke, deren oberer Rand matt leuchtet. Dennoch findet sie immer wieder zu der Erkenntnis zurück, dass sie nur das Lenkrad zwischen ihren Händen ansieht. Sie kurbelt das Seitenfenster ein Stück runter und die kalte Nachtluft streicht an ihr entlang. 120 ist okay, da kann nichts passieren. Jörg, sie und zwei Kollegen hatten noch ein paar Minuten lang die Konsequenzen diskutiert. Afghanistan, Samuel Huntingtons Clash of Civilizations. Und in einem sind sie sich einig gewesen, das gibt Futter für Verschwörungstheorien. Ein Surren, ein Brummen wird in Arcadias Kopf lauter und lauter und sie schreckt hoch. Ihr Herz klopft wie wild. Sie ist auf die Fahrbahnmarkierung gefahren, als sie den Wagen über den Rubbelstreifen hinweg zurück zur Fahrbahnmitte steuert. Surren sie noch einmal. Ihre Hand zuckt zum Radio, aber sie zieht sie zurück. Jetzt keine laute Musik, darin würde sie die Realität vollends versickern. Nimm dich zusammen, Arcadia. Sie schlägt mit der flachen Hand aufs Lenkrad. In anderthalb Stunden ist sie in Hamburg. Sie hat vorhin Rast gemacht, das muss reichen. Die Tachonadel senkt sich 110. Zwei Wagen ziehen an ihr vorbei, dann ist sie wieder im Dunkeln allein. Alle Erfahrungen nach werden aus 3 Monaten in Amerika schnell mehrere Jahre. Aber nach anfänglichem Zögern wird Alex von dem Gedanken, nach New York zu gehen, genauso begeistert sein wie sie. Bisher hat er immer alles mitgemacht, ohne sich groß zu beschweren. Halt an dich, Arcadia, denkt sie und lacht beinahe laut auf. Bestell nicht gleich den Umzugswagen. Einen Schritt nach dem anderen. Arcadia ist glücklich. Plötzlich muss sie an den Central Park denken. An den Tag, als Juliette ihr New York zeigte. Falls sie im Norden ein Apartment nimmt, wird sie am besten. Die weißen Streifen rasen auf sie zu und unter ihr weg. Mit dem Fahrrad über die 8th Avenue durch den Park zur Redaktion fahren. Ein Saxophonspieler, gleichmäßig, steht am Wegrand und der Rasen ist bevölkert mit Studenten. Sie füttert ein Eichhörnchen und geht an den Springbrunnen gleichmäßig vorbei zu dem künstlichen Fluss mit dieser 9. Noch 12 Kilometer bis Hamburg und André wird langsam unruhig. Die Sisters of Mercy Kassette ist langsam zu Ende. Aus den Dingen, die Ute von ihrer Wohnung erzählt hat und von ihrem letzten Urlaub, hat er gefolgert, dass sie in keiner Partnerschaft lebt. Aber jetzt haben sie seit einer Weile aufgehört zu sprechen. Ute gähnt. Als sie ihm vorhin ein Bonbon aus dem Handschuhfach gegeben hat, hat er an ihren Fingern noch den Käse von ihrem Brötchen gerochen und dazu Utes eigenen Duft, vielleicht Seife, vielleicht sogar Parfum. Er wirft einen kurzen Blick zur Seite. Sie hat ein schönes Gesicht, in dessen blauen Augen gelegentlich Ironie aufblitzt. Vielleicht begründet das ihr Image als strenge Managerin. Doch sie ist eindeutig netter als ihr Ruf und ganz schön sexy. In Kürze haben sie ihr Ziel erreicht, dann wird sie aussteigen. Er hätte sie vorhin fragen können, ob sie ihn mal zum Angeln begleitet, aber den Zeitpunkt hat er verpasst. Ob er einfach nochmal selbst vom Angeln anfangen soll? Da entfährt ihr ein tiefer Seufzer. Ich kriege das Bild der aus dem Fenster fallenden Menschen nicht aus dem Kopf. Tja, nickt er. Dabei fühlt er einen Anflug von schlechtem Gewissen, dass er jetzt nur daran denkt, sie wiederzusehen. Er nickt vor sich hin. Ein blaues Schild zeigt noch 3 Kilometer bis zur Auffahrt. Ute deutet mit einem Finger nach vorn. Schauen Sie mal da. 100 Meter entfernt vor Ihnen rote Rückenlichter, die sich in gleichmäßigem Schwingen von rechts nach links bewegen. Ob das die Fahrerin von vorhin ist, fragt sie. Weiß nicht, eventuell. Der Wagen vor Ihnen fährt deutlich langsamer. Sie nähern sich. Die schlingert ja noch schlimmer hin und her als vorhin. Überholen Sie die lieber. Nein, jetzt kommt gleich die Ausfahrt. 10. Wunderschönen, fast kitschigen Brücke. Juliette hat ein Boot. Ich habe es geschafft. Gemietet und sie und Kim winken Arcadia zu sich heran. Sie läuft hin und steigt ein, aber hinten beim Springbrunnen entdeckt sie blaues Schild. Auch noch Felix mit seinem Baseball. Blaues Schild! Neben ihr taucht die Ausfahrt auf. Sie ist fast daran vorbei. Ihr Herz wummert mit plötzlicher Kraft. Die Rasenspitze, die Autobahn und Ausfahrt zerschneidet, rast auf sie zu. Arcadia reißt das Steuer nach rechts. 11. André und Ute fahren schon auf der Spur der Ausfahrt. Als sie fast mit dem Audi auf gleicher Höhe sind, wechselt er im letzten Moment auf die Spur vor ihnen. Er schneidet sie. André stößt seinen Fuß auf die Bremse. Der Audi streift rechts die Leitplanke und schleudert mit einem Quietschen wie von Kreide auf einer Tafel nach links zurück. Er verschwindet hinter den Büschen der Kurve und als André ihm Sekunden später um die Kurve herum folgt, scheint er weg zu sein. Da, rufen André und Ute wie aus einem Mund. Andres Scheinwerfer streichen über die Unterseite eines Fahrgestells. Aus einer Senke ragt es in die Luft, 10 Meter von der Fahrbahn entfernt, teilweise von Gestrüpp verdeckt. Er bremst und holpert auf das Gras. Ute stößt die Tür auf und springt aus dem Wagen. André folgt ihr, stolpert über einen herausgerissenen Leitpfosten und strauchelt, fängt sich wieder und rennt hinter Ute auf den verunglückten Wagen zu. Hallo, ruft Ute. Hallo, geht es Ihnen gut? Soweit. Schön.
Ja. Von dieser Multiperspektivität, kann man es so nennen,
ja,
erfahren wir nachher noch mehr. Und das macht, also ich habe nicht alle, aber ich glaube, ich habe alle Romane gelesen, die bisher erschienen sind, und fand das immer sehr interessant, irgendwie diesem Wechselspiel zu folgen. So. Jetzt aber zu einer anderen Form von Krankheit. Und zwar mit einem ganz erstaunlichen Märchen von den Gebrüdern Grimm. Es ist das kürzeste, ich habe es nochmal nachrecherchiert, es ist wirklich das kürzeste Märchen von den Gebrüdern Grimm und, wie wir vorhin feststellten, wohl auch das gruseligste. Und es handelt von dem, was Krankheit auch ist, sie ist nämlich Eigensinn. Das eigensinnige Kind. Es war einmal ein Kind eigensinnig und tat nicht, was seine Mutter haben wollte. Darum hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen an ihm und ließ es krank werden. Und kein Arzt konnte ihm helfen. Und in kurzem lag es auf dem Totenbettchen. Als es nun ins Grab versenkt und die Erde über es hingedeckt war, so kam auf einmal sein Ärmchen immer wieder hervor und reichte in die Höhe. Und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber taten, so half das nicht, und das Ärmchen kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selbst zum Grabe gehen und mit der Rute aufs Ärmchen schlagen. Und wie sie das getan hatte, zog es sich hinein, und das Kind hatte nun erst Ruhe unter der Erde. Ja, dieses Kind hat mich irgendwie fasziniert und ich habe ein eigenes Gedicht darüber geschrieben, über dieses Märchen im Grunde, aber auch das, den Eigensinn eigentlich. Das unbehauste Kind. Es war einmal ein Kind, das hatte so viel Haus, dass es unbehaust war. Es schritt durch die Räume, die wohl erträumt waren, sah aber nur die Leere, nicht deren Eingerichtetheit. Es war einmal ein Kind, das eben dort erwachsen wurde, aber noch blieb dieses unbehauste Kind nachts lag es wach und schlief am wirren Tag der Häuser, die unterm Dach aber unbedacht waren. Es war einmal ein Kind, das keine Märchen kannte, nur dieses, das man ihm erzählet hatte. Es war das Märchen von dem Kind, das keine Märchen kannte, sondern solche schrieb, wie man sie ihm erzählet hatte. Es war einmal ein Kind, das danach müde wurde, am Tag und folgend in der Nacht des Lebens wie des Sterbens. Und so starb es nicht und lebte gleichwohl nicht, sondern starb, indem es lebte. Dankeschön. So, jetzt kommt Stefan.
Aber mit was hast du mich dann da auf dem Zettel stehen?
Morten 1.
Ich glaube, ich ändere das.
Okay.
Ich glaube, wir brauchen jetzt einen kleinen zum Aufheitern zwischendurch. So ein bisschen. Es gibt ja ganz viele Krankheiten. Es gibt ja auch so legendäre Krankheiten wie die Männergrippe. Ganz schöne Sache, ja. Der kurze Text handelt ein bisschen von der Entstehung. Ein Schnupfen hockt auf der Terrasse, auf das er sich ein Opfer fasse. Und stürzt alsbald mit großem Grimm auf einen Menschen namens Schrimm. Paul Schrimm erwidert prompt Pitschü und hat ihn drauf bis Montag früh. Christian Morgenstern. Dankeschön. Ich nutze die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, wir drei sammeln für Nasenspray, da wird man hier noch gut stehen. Für Grippemedikamente, Jörg
hustet gerade schon.
Wunderbar im Hintergrund reingehustet. Ich mache jetzt weiter mit einem Text, der schließt fast ein bisschen an das, was Henning gehabt hat, diese plötzlich auftretende Situation. Ich lese ihn einfach. Das Klingeln des Telefons, die erste Nachricht, das geht ihm nicht gut. Das hektische Eilen zur Bahn, Gedanken kreisen, alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Das Telefon in der Tasche durchbricht den Kreis. Die zweite Nachricht, die Diagnose, ein endloses Fallen folgt und dann schlug ich auf. Neben dir. Wir redeten die ganze Nacht an deinem Bett, sahen die Nacht kommen und das Morgenrot, die routinierten Vorbereitungen für den Eingriff, deine Frage nach dem Wie und dem Warum, deine Frage nach dem Danach, nach dem Morgen, dem Aufwachen aus der Narkose, dem Was ist wenn und was wenn nicht. Der Weg durch die kahlen Gänge vorbei an den Wartenden in der Ambulanz, die Blicke, der Ernst in den Gesichtern hinter dem aufmunternden Lächeln, deine Augen, das Edelstahl der Schiebetür trennt den letzten Blick. Sie sagten, nehmen Sie seine Sachen mit, wir haben hier keinen Platz. Und ich stand mit deinen Schuhen in der Hand. Der Tubus noch im Hals, die Schläuche in den Armen, das Piepen der Maschinen und deine Augen fragten mich, und ich berührte dich, deine Hände tasteten und testeten ihre Funktion und du hattest Durst. Und dein Durst war für mich das Schönste auf der Welt, war für mich der Durst nach Leben, das doch noch vor dir liegt. Niemals wieder werde ich deine Schuhe mitnehmen, irgendjemandes Schuhe mitnehmen. Niemals wieder. Dankeschön.
Ja, Henning.
Ich, die kommen zu mir. Okay.
Ja.
Dann kommen wir wieder
zu. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Wir kommen wieder zu Arcadia und wir kommen. Ja, ich warte.
Na guck mal, jetzt haben wir schon wieder den Saal leben.
Ja, wir kommen zu Arcadia. Und es ist zwei, drei Tage nach der Begegnung, nach der Begebenheit mit dem Auto. Und dort geht ihre Mutter gerade durch die Stadt und entdeckt 20 Meter entfernt in der Menge einen ihr bekannten dunkelbraunen Pferdeschwanz. Arcadia stand auf der anderen Seite der Fahrbahn, die die Einkaufspassage querte, an der Ampel. In ihrer leichten Damenjacke und Jeans eine starke, schöne Frau. Wieder tauchte vor Regina das Fernsehbild mit ihrer Tochter auf, die aus Amerika berichtete. Regina winkte. Arcadia erkannte sie jetzt auch und winkte zurück, kam über die Straße und löste sich aus einem Pulk von Leuten. Wie schön, dich hier zu treffen. Regina umarmte Arcadia stärker als gewöhnlich, küsste sie auf die Wange und drückte sie ein zweites Mal. Hast du Lust, einen Kaffee mit deiner Mutter zu trinken? Ich muss eigentlich noch allerhand vorbereiten. Sag nicht nein, dein Terminkalender wird doch nicht so voll sein, dass du dich einmal für deine Mutter eine halbe Stunde erübrigen kannst. Sie fasste ihre Tochter einfach an der Hand und zog sie mit sich in ein nahes, gerammelvolles Straßencafé. Na schön, aber nicht lange. Sie fanden noch einen freien Tisch am Rand und setzten sich einander gegenüber. New York, sagte Regina, ich freue mich so für dich, Schatz, nochmal herzlichen Glückwunsch. Obwohl die Umstände mit dem Anschlag und so nicht gerade. Ach, Arcadia, lass das doch, das hat auch nichts mit dir zu tun. Eine Kellnerin kam, Regina bestellte Kaffee, Arcadia ein Espresso. Gestern war ich bei deiner Oma und habe es ihr auch erzählt. Sie ist auch ganz stolz. Wie geht es ihr? Naja, Regina hob vieldeutig die Hände. Und was machst du gerade hier, Arcadia? Die Getränke wurden gebracht. Regina goss sich Milch in den Kaffee und rührte um. Oliver war gestern bei mir, sagte Arcadia. Der scheint sein Studium endlich auf die Reihe zu kriegen. Das freut mich. Regina legte ihren Löffel beiseite. So was ist schön für eine Mutter zu hören. Und was machst du hier? Einkaufen für Amerika? Sie lächelte mit offenem Stolz. Ich komme von einer Untersuchung beim Arzt, sagte Arcadia leichthin. Beim Arzt? Du gehst doch immer zu Dr. Schmidt in der Steinstraße. Hast du den Arzt gewechselt? Die Untersuchung war im Krankenhaus. Regina pustete über den Kaffee. Wieso das? Ich hatte einen Autounfall. Ein Unfall? Wann? Heute? Wir haben doch gestern noch gesprochen. Sieh die Tasse in der Luft, ohne zu trinken. Schon vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen? Wieso? Ich hab's dir verschwiegen. Ich wollte nicht, dass du dich aufregst. Ich hab mich mit dem Wagen überschlagen. Ist aber nichts passiert. Ich bin gleich... Mit dem Wagen überschlagen? Wo das denn? Auf der Abfahrt von der Autobahn. Regina stellte die Tasse scheppernd auf die Untertasse. Bist du noch zu retten? Du überschlägst dich mit dem Auto auf der Autobahn und erzählst mir das erst jetzt? Siehst du, das meine ich mit sich aufregen. Na hör mal, ich bin deine Mutter, du überschlägst dich auf der Autobahn und ich soll mich nicht aufregen? Auf der Ausfahrt, Mama. Und jetzt mach nicht so ein Drama draus. War auch nicht richtig überschlagen, sondern eher so umgekippt. Und warum musst du jetzt ins Krankenhaus? Dann ist ja doch was passiert. Nur zur Vorsorge. Ich hab da so ein Druckgefühl. Arcadia fuhr mit der Hand vage über den Oberschenkel, aber auf dem Röntgenbild war nichts zu sehen. Du überschlägst dich mit dem Auto und die lassen dich einfach so mehr nichts, dir nichts wieder nach Hause? Wenn das Gesundheitssystem in unserem Land so aussieht, na dann gute Nacht. Das mit dem Auto habe ich ja nicht erzählt. Ich habe gesagt, ich bin auf der Treppe ausgerutscht. Also da bleibt mir doch die Spucke weg. Was ist los mit dir? Regina lehnte sich vor und betrachtete ihre Tochter eingehend. Du siehst auch gar nicht gut aus. Du weißt doch, wie das läuft im Krankenhaus. Wenn die können, behalten die einen da. Aber das kann ich mir im Moment absolut nicht leisten. Vielleicht muss ich dich daran erinnern, dass ich nächste Woche in die USA fliegen werde. So habe ich dich aber nicht erzogen, dass du so leichtfertig mit deiner Gesundheit umgehst. Sie richtete sich hoch auf und sah Arcadia an. Ihre Tochter blickte ihr wortlos in die Augen. Und schließlich ergriff Regina ihre Hand. Die Haut war weich, doch die Finger voller Spannung. Ich sehe da immer noch die schrecklichen Bilder vor mir, sagte Arcadia und schlug die Augen nieder, wie von den brennenden Türmen die Menschen aus den Fenstern. Da wird mir ganz, sie atmete tief ein. Ich will nicht pathetisch klingen, aber das hat historische Dimensionen. Da sind so viele gestorben. Ich kann da jetzt nicht wegen eines verrenkten Knies oder wegen irgendeines Zipperlein am Oberschenkel rundherum jammern. Da muss man sich auch mal zusammennehmen. Regina hielt weiter die Hand ihrer Tochter. Nach einer Weile deutete sie auf Arcadias Tasse. Trinkst du deinen Espresso nicht weiter? Okay, der schüttelte den Kopf und schob ihn von sich. Der schmeckt irgendwie komisch. Dankeschön.
Ja, jetzt lese ich noch drei kleine Texte. Zwei davon von mir, einer von Heiner Müller. Danach machen wir eine kleine Pause, da könnt ihr euch mit Getränken versorgen oder hier euch von Henning die Bücher erklären lassen oder was immer ihr möchtet. Ja, das ist es geht um eine Krankheit, unter der ich selber leide bzw. gelitten habe. Ihr werdet die Krankheit aus dem Text entnehmen können. Anastomose. Auf Dreisat zeigen sie unter dem Rubrum Skalpell bitte eine komplette 3-Bypass-Operation, der Klassiker bei progredierender koronarer Herzkrankheit. Schau mit offenem Mund und Herzen zu, was vor bald 2 Jahren mit mir geschah, das Wunder Wunde. Aufwachend damals aus der Narkose konnte ich nicht lächeln, da noch der Tubus im Hals steckte. Erinnere mich als erstes nach der Nichterinnerung an einen Wirkreflex, dann an die Hand der anonymen Schwester, die meine festhielt, die schon wieder zupackte, als der Tubus gezogen wurde. Danach ungemein wach, obwohl noch betäubt, sehend das grauende Spätjuni-Sommermorgenlicht, überlebensschwer Gewissheit. Darin trunken noch und schon wieder lüstern. Manchmal träume ich noch davon, von der offenen Brust, der Eröffnung und Stilllegung des Herzens, der ich Lyrik vor derselben immer schon nacheiferte. Dankbar, demütig. Die Anastomose meiner Brustwandarterie und der Radialis aus meinem linken Arm, der ist erst jetzt nicht mehr partiell taub, ein kleines bisschen tot im linken Arbeiterfaust-Reckarm, der gerade dieser Tage sich ins Lebendige verflüchtigt. Draußen noch lange kein erster Tag des Frühlings, nur das Wissen darum, um sein Wieder- und Wiederkommen. Auch wenn ich nicht mehr sein werde, beruhigend, the lonely heart that can't be tamed. Jetzt kommt ein sehr lakonisches Gedicht von Heiner Müller, der unter derselben Krankheit litt. Herzkranzgefäß. Der Arzt zeigt mir den Film. Das ist die Stelle. Sie sehen selbst. Jetzt weißt du, wo Gott wohnt. Asche der Traum von 7 Meisterwerken. 3 Treppen und die Sphinx zeigt ihre Kralle. Sei froh, wenn der Infarkt dich kalt erwischt, statt dass ein Krüppel mehr die Landschaft quert. Gewitter im Gehirn, Blei in den Adern. Was du nicht wissen wolltest, Zeit ist Frist. Die Bäume auf der Heimfahrt schamlos grün. Dieses Gedicht ist wieder von mir daran anschließend. Schamlos. Schamlos eröffnet mir der Arzt, dass meine Blutwerte beängstigen. Was weiß mein Blut von meinen Fersen, den Blutenden? Schamlos verkauft mir die Blonde, tränend im Schritt, so vermutet mein Vers, 2 Schachteln Zigaretten. Schamlos gehe ich über allen guten Rat der Freunde hinweg, in mein Werk, das keine Scham vor mir duldet. Schamlos die Wohlmeinenden, die Gütigen, die nichts als mein Überleben wollen, mich ohne meine Verse. Schamlos die Frau, die ich begehre, sie aber nicht mich, sondern mein dichtendes Begehren. Schamlos das Lebendige, das schuldig ist, an sich und anderen, auch im Vers. Schamlos das Leben, nicht der Tod, solange von ihm nicht ersterem die Rede. Dankeschön. Ja, jetzt machen wir eine kleine Pause. Oder wollt ihr gleich, sollen wir gleich weitermachen?
Wir können auch gleich weitermachen, oder?
Ich könnte von Espresso.
Ich fange einfach an.
Von wann ist das Buch? Ist
ja,
das,
ist das okay.
Dieses Buch ist...
ist das sehr viel älter als der Film, oder?
Also das Buch ist von 1962 im Original, diese Auflage ist vom April 1979, es ist Einer flog über das Kuckucksnest. Mhm. Mit Jack Nicholson, das ist einfach auch eine ganz andere Form der Krankheit und des Umgangs mit der Krankheit. Und da habe ich eigentlich nur ich zwei Stücke rausgesucht. Das eine ist einmal die quasi der Anfang und dann eine, meines Erachtens, eine der besten Szenen in dem Buch, beziehungsweise dann auch im Film.
Ah, schön.
Sie sind da draußen. Schwarze Jungen in weißen Uniformen, die vor mir auf den Beinen sind, um im Flur Sexspiele zu treiben und die Spuren aufzuwischen, ehe ich sie dabei erwischen kann. Sie sind am Aufwischen, als ich aus dem Schlafsaal komme, alle drei schlechter Laune und voller Hass auf alles. Die Tageszeit, ihren Arbeitsplatz, die Leute, die sie bei der Arbeit dauernd um sich herum haben. Solange sie so hassen, ist es besser, sie sehen mich nicht. Lautlos wie Staub schleiche ich mich in meinen Segeltuchschuhen an der Wand entlang. Doch sie haben ganz empfindliche Spezialgeräte, die entdecken meine Angst und alle schauen hoch, alle drei gleichzeitig und die Augen funkeln aus den schwarzen Gesichtern wie das kalte Gefunkel von Röhren aus der Rückseite eines alten Radios. Da kommt er ja, der Häuptling, der Superhäuptling, Kumpels. Der alte Besenhäuptling höchstpersönlich, immer ran an den Speck, Besenhäuptling. Drücken wir einen Staubbesen in die Hand und deuten mit einer Kopfbewegung auf die Stelle, die ich heute kehren soll, und ich ziehe ab. Einer klopft mir mit einem Besenstiel hinten auf die Beine, um mir Dampf zu machen. Mann, seht bloß, wie der spurt. Ist groß genug, mich glatt in die Pfanne zu hauen, und folgt mir wie so ein Baby. Sie lachen und dann höre ich, wie sie hinter mir die Köpfe zusammenstecken und murmeln, Gemurmel von schwarzen Maschinen, von Hass und Tod und anderen Geheimnissen der Anstalt. Sie machen sich gar nicht erst die Mühe, leise über ihre Hassgeheimnisse zu reden, wenn ich in der Nähe bin. Sie glauben nämlich, ich sei taubstumm. Alle glauben sie das. Ich bin gewieft genug, sie zum Narren zu halten. Wenn es mir je in diesem dreckigen Leben geholfen hat, Halbindianer zu sein, dann eben damit, dass ich gewieft bin. Das hat mir in all den Jahren geholfen. Wer hier spricht, ist...
Das ist ja spannend.
Wer hier spricht, ist der Häuptling, das ist der Erzähler, der Ich-Erzähler in diesem Text. Das ist ein baumlanger Halbindianer, der eben in dieser Nervenheilanstalt, in dieser Psychiatrie ist, in der eigenartige Verhältnisse herrschen. Und der seinen Weg gefunden hat, in diesem System zu leben, mit all den Unterdrückungen und mit all den Qualen, in dem er sich einfach durchlaviert, ohne sich selbst seiner eigenen Kraft bewusst zu sein. Im weiteren Verlauf des Buches wird dann auch deutlich, dass er halt mit Tabletten ruhig gehalten wird, damit er seinen Freiheitsdrang eben nicht auslebt. Wer den Film kennt, weiß, wie es ausgeht.
Mit Fruchtgeschmack.
Genau. Es macht Spaß. Also der Film ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und die zweite Stelle finde ich ganz, ganz besonders faszinierend. Es geht darum, dass im Fernsehen ein Baseballspiel übertragen werden soll oder werden wird. Und Mac Murphy, gespielt von Jack Nicholson im Film, ein sehr aufsässiger Mensch, sehr gewiefter Mensch, legt sich mit der Oberschwester an und versucht eine Abstimmung mit den Insassen hinzukriegen, die entsprechend auch manipuliert werden. Und es kommt eben zu einer Abstimmung, ob das Baseballspiel gesehen wird oder nicht. Und weil jemand zu dieser Abstimmung zu spät kommt, gibt es halt keine Mehrheit, dass das Baseballspiel gesehen wird. Und dann kommt noch jemand, und beziehungsweise der Häuptling hebt dann doch noch seine Hand, ganz träge wie er ist, aber entscheidet sich letzten Endes. Aber da war die Sitzung schon geschlossen. Und an der Stelle setzt es ein. McMurphy schaut zur Uhr hoch und sagt, es sei Zeit für das Spiel. Er ist drüben beim Trinkbrunnen mit einigen anderen Akuten. Er kniet auf dem Boden und schrubbt die Fußleiste. Ich fege zum 10. Mal heute den Besenschrank aus. Scanlon und Harding schieben den Polierapparat auf dem Gang hin und her. In glänzenden Achtern polieren sie das neue Wachs. McMurphy sagt nochmals, dass es seiner Ansicht nach Zeit sei für das Spiel und er steht auf, lässt den Scheuerlappen einfach liegen. Sonst hört niemand auf zu arbeiten. McMurphy geht an dem Fenster vorbei, hinter dem sie sitzt und ihn anstarrt. Sie, das ist die Oberschwester, und grinst sie an, so als wisse er, dass er sie jetzt besiegt hat. Als er den Kopf zurücklegt und ihr zuzwinkert, zuckt ihr Kopf wieder so zur Seite. Alle bleiben bei ihrer Arbeit, doch aus den Augenwinkeln beobachten sie alle, wie er seinen Lehnstuhl vor den Fernseher stellt, den Apparat einschaltet und sich hinsetzt. Ein Bild kommt auf den Schirm, gewirbelt einen Papagei, der auf dem Baseballfeld Rasierklingenlieder singt. McMurphy steht auf und stellt den Ton lauter, damit er die Musik, die aus dem Lautsprecher an der Decke kommt, übertönt. Und er holt noch einen Stuhl und setzt sich und legt die Beine übereinander auf diesen zweiten Stuhl und lehnt sich zurück und zündet sich eine Zigarette an. Er kratzt sich am Bauch und gähnt. Huah, Mann, jetzt fehlt mir nur noch eine Dose Bier und eine heiße Rote. Wir können sehen, wie die Schwester im Gesicht rot anläuft und wie ihr Mund sich bewegt, während sie ihn anstarrt. Sie schaut sich einen Augenblick um und sieht, dass alle warten, was sie tun wird. Sogar die schwarzen Jungen und die kleinen Schwestern schauen verstohlen zu ihr hinüber und die Assistenzärzte, die zu der Sitzung eintrudeln, sie schauen auch zu. Ihr Mund klappt zu. Sie schaut zurück zu McMurphy und wartet, bis das Rasierklingenlied zu Ende ist. Dann steht sie auf und geht zu der Stahltür, wo die Kontrollschalter sind und betätigt einen Schalter und das Fernsehbild wirbelt zurück ins Graue. Auf dem Schirm ist nichts mehr zu sehen. Nur ein kleines Auge aus Licht, das direkt auf McMurphy herunterblickt, der immer noch da sitzt. Dieses Auge stört ihn nicht im geringsten. Ja, er tut sogar so, als habe er gar nicht bemerkt, dass das Bild weg ist. Er steckt sich die Zigarette zwischen die Zähne und schiebt sich die Mütze über das rote Haar nach vorne, bis er sich zurücklehnen muss, um unter dem Mützenschild hervorsehen zu können. Und so sitzt er da, die Hände hinter dem Kopf verschränkt, die Füße auf einem Stuhl. Unter dem Mützenrand schaut eine brennende Zigarette hervor, sitzt da und schaut auf den Fernseher. Die Schwester schaut sich das mit an, solange sie kann. Dann kommt sie an die Tür der Schwesternstation und ruft zu ihm herüber, er solle jetzt lieber den Mann bei der Arbeit helfen. Er überhört sie. Ich habe Ihnen gesagt, Mr. McMurphy, dass Sie in dieser Zeit zu arbeiten haben. Ihre Stimme klingt verkrampft und winselnd wie eine elektrische Säge, die sich durch eine Tanne frisst. Mr. McMurphy, ich warne Sie. Alle haben aufgehört, womit sie gerade beschäftigt waren. Sie blickt sich um und macht dann einen Schritt aus der Schwesternstation auf McMurphy zu. Sie sind hier eingewiesen worden, das vergessen Sie doch nicht. Sie stehen unter meiner Oberaufsicht und der des Stabs. Sie hält eine Faust hoch, all diese orangeroten Fingernägel verbrennen ihr die Handfläche. Unter der Oberaufsicht und Kontrolle. Harding stellt den Polierapparat ab und lässt ihn im Flur stehen und stellt einen Stuhl neben McMurphy und setzt sich und zündet sich eine Zigarette an. Mr. Harding, gehen Sie sofort an die Ihnen zugewiesene Arbeit zurück. Mir kommt der Gedanke, dass Ihre Stimme klingt, als sei sie auf einen Nagel gestoßen und das kommt mir so komisch vor, dass ich beinahe laut hinauslache. Mr. Harding... Dann geht Cheswick und holt sich einen Stuhl und dann geht Billy Bibbit und dann Scanlon und dann Fredrickson und Seffeld und dann legen wir alle unsere Mops und Besen und Scheuerlappen weg und holen uns alle Stühle. Männer, lasst das! Lasst das! Und wir sitzen alle in Reihen vor dem abgeschalteten Fernseher. Wir schauen auf den grauen Schirm, als könnten wir das Baseballspiel deutlich vor uns sehen und sie tobt und schreit hinter uns. Wäre da jemand hereingekommen, hätte das gesehen. Männer vor einem abgeschalteten Fernseher, eine 50-jährige Frau, die keift und auf ihre Hinterköpfe einschreit, von Disziplin und Ordnung und Gegenmaßnahmen. Er hätte denken müssen, er hätte einen Haufen Irre vor sich. Dankeschön. Also es ist ein sehr schönes Buch, es macht immer wieder Spaß, da mal reinzugucken. Den Film kann man sich auch sehr gut antun.
Der Film scheint ziemlich nah am Buch zu sein.
Ne? Der Film ist unheimlich dicht am Buch, ja.
Ist ganz, was ja sonst ganz bei Literaturverfilmungen nicht immer der Fall ist.
Naja, die Sichtweise ist ja, das ist ja überraschender, dadurch, dass man es nicht aus der Sichtweise des Indianers hat, mal im Film. Ne?
Ja.
Da ist ja dieser eine, der ist schon krass, ne? Wie er den Bonbon gibt, das ist schon... Ja.
Also wie gesagt, kann ich wärmstens empfehlen. Ist, glaube ich, das zweitschönste Buch, was es so in dem Bereich gibt. Das schönste Buch, muss ich ganz ehrlich sagen, ist von Christian Bartel, Zivildienstroman. Das ist, glaube ich, wirklich das schönste Buch, was ich jemals so aus dem Umfeld Menschen mit Behinderungen, Krankheit etc. gelesen habe. Da beschreibt er seine Zeit als Zivildienstleistender in einer Wohngruppe mit verschiedenen Menschen mit Behinderungen. Es ist großartig. Es ist wirklich großartig, wie er beschreibt, wie er in diese Wohngemeinde, in diese Wohngruppe kommt und wie er dort empfangen wird und wie schnell ihm klar wird, dass er eigentlich derjenige ist, der ein Problem hat, nicht die, die da vor ihm sind. Es ist ein so wundervolles, wundervolles, liebevolles Buch. Da gibt es eine ganz, ganz tolle Stelle. Ich ärgere mich fast ein bisschen, dass ich jetzt nicht mitgebracht habe heute, aber vielleicht fürs nächste Mal. Die sind Minigolf spielen und er hat einen Mongo dabei. Ein Mensch mit Trisomie. Es ist herrlich. Es ist einfach herrlich, wie er beschreibt, wie dieser Mensch dort, weil er jetzt dort Minigolf spielt, sich auch von nichts aus der Ruhe bringen lässt. Das ist so toll, wie er uns so den Spiegel vorhält, wie wir in unserer hektischen Welt da einfach keine Rücksicht darauf nehmen. Und gefällt, wie gesagt, gehört mit zum, für mich mit zu den Besten, weil es einfach so sehr, sehr, es ist nahegehend und es ist liebevoll und es ist, man hat das Gefühl, der Mann weiß einfach wirklich, wovon er spricht.
Ja.
Danke für diesen Exkurs.
Sehr gern. Von meiner Krankheit habe ich ja schon berichtet. Jetzt haben wir sozusagen aus einem Sanatorium gehört. Und wir begeben uns weiter in ein Sanatorium. Nach der Herzoperation geht man in eine Reha. Und ich bin ein ganz großer Fan von Thomas Manns Zauberberg. Das ist hier schon, Stefan winkt schon immer ab irgendwie, jetzt kommt Öger wieder mit dem Zauberberg. Weil wir schon mehrfach aus dem Zauberberg hier bei unseren Lesungen gelesen haben, weil das einfach eine Bibel ist. Da findet man zu jedem Thema was drin. Das ist ein riesiger Weltentwurf. Na jedenfalls dieser Zauber, ich bin jetzt eben, als ich in der Reha war, war ich selber auf einem Zauberberg oder habe das durch meine Zauberberg-Lektüre, konnte ich das, was ich da erlebt habe, habe ich so wahrgenommen, als wäre ich selbst auf dem Zauberberg.
Dieser Thomas Mann, ja. Würde Marcel Reichert nicht sagen, völlig überbewertet.
Ja.
Das kann er ja nicht.
Ein guter Roman hat 180 Seiten und
genau.
Nicht mehr.
Naja, also lasst euch entführen in diese etwas seltsame Welt in einem Sanatorium. Die Mühen der Ebenen auf dem Zaubergebirge. Seit gestern verlegt. Ende der Krankenhaushaft. Nunmehr Hans Kastorpsch, das ist der Held aus dem Zauberberg, auf dem Zauberberg der Ostseeklinik Schönberg-Holm. Zauberbergisch insofern, als dass es hier Einzelzimmer gibt mit Balkon. Auf dem mit Therapiedecke sitzend, dreimal tägliche Asthma-Inhalation, Röntgen-Thorax-Erinnerung an die notwendige Ganzheitlichkeit der Anschlussheilbehandlung nach arterieller Bypass-OP und erfolgreicher Revolution gegen eine Dreigefäßerkrankung einer progredierenden koronaren Herzkrankheit. Zauberbergisch insofern, als sich die Neuankömmlinge ihre Krankengeschichten wie liebe Lungenlieder erzählen. Am Esstisch neben mir nicht Frau Stör, das ist auch eine Figur aus dem Zauberberg, die 24 Fischsoßen auswendig kochen kann, sondern ein Dickschiff, das wie ich seit Jahrzehnten gegen das Übergewicht segelt. Störte Bäckerin, die sich der Diät schnippisch verweigert. Heimlich kauft sie in der Cafeteria Sahnetortiges. Gewieft in der Verbergung solcher Sucht, was sie sympathisch macht, weil auch ich diese Heimlichkeiten etwa der Alkoholsucht kenne. Diabetikerin, was mir noch erspart blieb. Herz kaputt, krank am Fett sein, dabei durchaus hübsch, noch wie hoffnungslos ein kleines, breites Fräulein, das keinen Fisch mag. Davon wird ihr schlecht von all den Omega-3-Fettsäuren. Sie sitzt am rechten Hang meines Zauberbergs, an der Eiger Nordwand hingegen G, Schwuchteltyp, ganz bestimmt schwul und enorm anorektisch. 1,87 Länge trifft auf 66 Kilogramm Gewicht. Schwer krank, erschöpft, weil jede Kalorie verbrennt, bevor sie eingeführt wurde. Er soll das Gegenteil von der Störtebäckerin und mir nämlich zunehmen. Auf seinem Teller häufen sich unsere falschen Fette, die Zucker feiern fröhlichste Urständ, allein er kann nicht zunehmen. 5 Kilo will er dennoch schaffen in den kommenden 3 Wochen. Wir flachsen, dass wir uns gerne gegenseitig was abgeben. Leider geht das nicht. So schleppen sich die Störtebäckerin und ich knäcke gebrotet vom Tisch. Geh aber humpelt muskellos von dann ein Strich in der Landschaft. Eine einzige Unscheinbarkeit gegenüber Störtis und meiner Beleibtheit. Ich derweil, Genosse Herzchen wiederhergestellt, revaskularisiert. Baumstämmt, möchte welche ausreißen, aber ist natürlich noch viel zu schwach, weil zu frisch operiert dazu. 25 Watt bringe ich aufs Ergometer. 50 wenigstens würde ich gerne, aber das ist noch verboten. Leichte Spaziergänge, maximal 1 Kilometer darf ich. Ansonsten ist Ruhe noch verordnet. Auf der Treppe merke ich, dass Herzchen doch noch nicht so kann, wie es schon könnte. Die Möglichkeitsform zukünftiger Bewegung. Man empfiehlt mir Geduld. Die OP wird von anderen schwerer beurteilt als von mir. Ich komme mir aber schon wieder gesund vor. Allein nach dem überstandenen Gebirge folgen die Mühen der Ebenen. So zitiert Brecht, ein Genosse aus Leipzig, in der Übergewicht-Diskussions-Selbsthilfegruppe. Dort erzählen wir unsere Essgeschichten, um dem Weg ins Übergewicht die Kilogrammmeilensteine nachträglich abzulesen. Geschichten der Sucht, der Selbstvergessenheit, des Nicht-auf-sich-Achtens, des sich auf Raten ins Grab fressens. Plötzlich fast tränende Sympathie für meine Leidensgenossen. Der Mensch ein Verlorener und dennoch gemeinsam. Noch 3 Wochen hier. Oh, spanne mich doch aus, Bach, die Kantate im Sinn. Würde ich sie gerne allen vorsingen, allein hier kennt keiner meinen Bach, nur meinen Bauch. Denn von weit, hörst du, rauscht in die Stille und so vertraut das Meer vom Untergehen wie vom Wiederauftauchen angeschwemmter Leichen. Dankeschön. Ja, zurück zu Arcadia.
Ja, Arcadia ist jetzt doch im Krankenhaus, weil sie hat immer weniger, hat Empfindungsstörungen in den Beinen, sie hat immer weniger Gefühl im Bein, Schmerzen, die stärker werden. Die Ärzte sind ein wenig ratlos. Das Kapitel heißt Das helle Viereck, bezieht sich darauf, dass vorne im Krankenhaus es etwas ansteigt, die Straße, und wenn die Taxen da parken, beziehungsweise Menschen abholen oder Menschen einladen, dann gehen die Scheinwerfer ein bisschen in die Höhe und in den Krankenzimmern sieht man ein helles Viereck an der Decke hin und her wandern, zum Teil hin und her, manchmal verhalten. Ja, das helle Viereck. Arcadia hat Besuch von ihrem Mann. Sie versuchte, ihre Schmerzen zu unterdrücken und sich auf die Unterhaltung zu konzentrieren, aber im Stillen wünschte sie sich, Alex würde bald wieder gehen. Dabei wusste sie zugleich, sie würde ihn vermissen, noch ehe die Tür hinter ihm ganz geschlossen war. Und so war es. Als seine Schritte sich 20 Minuten später auf dem Gang entfernten, lieber, lieber Alex, verlor sie die Fassung. Ihr Oberschenkel tat jetzt mehr und mehr weh, abwärts der Knie, dagegen war alles so gut wie tot. Das minutenlange verzweifelte Kneifen in ihrem Zeh am Abend zuvor und der Glaube, dort wieder mehr spüren zu können, war alles Blödsinn. Sie machte sich was vor, das Gefühl kam nicht zurück. Sie hämmerte mit der flachen Hand auf ihre Waden, es war einfach kein Gefühl in diesem Scheißbein. Während Ruth wieder ins Zimmer kam, schob Arcadia die Decke beiseite. Sie stand auf, stützte sich am Fußende des Bettkastens ab und schleppte sich auf die Zimmertoilette. Beim Pinkeln bemerkte sie, dass große Bereiche zwischen ihren Beinen taub waren und sie ihren Urinstrahl nicht kontrollieren konnte. Sie drehte sich um und stierte in die Schüssel. Wenigstens war dort nichts rot. Sie schlurfte zum Bett zurück, verstaute die neuen Zeitschriften Spiegel, Fokus und Süddeutsche in ihrem Nachtschrank und griff nach dem Krimi, den Alex mitgebracht hatte. Sie legte sich hin und schaffte 20 Seiten, aber Mankells Gesellschaftskritik, die sie sonst so schätzte, kam ihr gewollt und aufgesetzt vor. Sie rieb sich den Oberschenkel. Es fiel ihr schwer, sich aufs Lesen zu konzentrieren. Als sie spätabends das Licht löschte, stand schräg über ihr das monotone, helle Viereck an der Decke, regungslos, bewegungslos. Arcadias Finger tasteten zwischen ihre Beine, große Bereiche um ihre Scheide herum waren taub. Vielleicht würde sie Alex nie wieder richtig in sich spüren können. Für Augenblicke geriet sie in Panik. Ich kann das nicht aushalten. Egal wie sehr sie sich bemühte, sie konnte es nicht. Sie starrte auf das Strandbild, das ihr gegenüber im Dunkel an der Wand hing und von dem sie wusste, dass Vögel darauf zu sehen waren. Sie flogen über einen Strand an einem Leuchtturm vorbei. Arcadia hatte versucht, sie von hier aus zu zählen und war auf 43 gekommen. Im Bett neben ihr hielt Ruth wieder den Atem an. 5. Arcadia rief einen Kontaktmann im Innenministerium an und erfuhr von ihm Einzelheiten zu den geplanten Verschärfungen im Gesetz zur Videoüberwachung. Dennoch kam sie mit ihrem Artikel kaum voran. Am Ende der ersten Oktoberwoche erklärten die Ärzte die Meningitis ihrer Zimmernachbarin für ausgeheilt und Ruth wurde unter der strengen Auflage, sich wenigstens eine Woche zu schonen, entlassen. Sie klapperte wild mit den Bügeln, während sie Blusen, Hosen und Röcke aus dem Schrank zerrte und in einer abgewetzten Sporttasche verstaute. Soll ich dir meinen Saft da lassen? Noch nicht angebrochen und die Blumen, die sind erst 3 Tage alt, das wäre doch zu schade. Sie zwinkerte Arcadia zum Abschied zu. In 0,0 nichts bist du auch hier raus, du wirst sehen. Die Tür schloss sich hinter Ruth und Arcadia lauschte ihren Schritten auf dem Flur, bis sie nicht mehr zu hören waren. Sowohl das CT als auch die Kernspintomographie hatten ein Hämatom im Bereich ihrer unteren Lendenwirbel gezeigt, das offenbar auf die Nerven drückte. Dessen Entstehung gab allerdings Rätsel auf. Dr. Beckstein wurde hinzugezogen, ein erfahrener Neurologe mit hoher Stirn und altmodischer Brille. Mit kaum verständlichen Muscheln schlug er weitere Untersuchungen vor. Eine Lumbalpunktion, Entnahme von Nervenwasser im unteren Bereich des Rückens. Sie mussten außerdem auf AIDS untersuchen und Lungenkrebs die ganze Palette. In den folgenden Tagen verbrachte Arcadia einen großen Teil ihrer Zeit damit, im Rollstuhl in Gängen zu stehen und auf Untersuchungen zu warten. Anfangs nahm sie sich noch Zeitschriften mit. Innenminister Schily forderte, wie erwartet, die Schleierfahndung nach Terroristen. Und die Opposition versuchte ihn mit noch radikaleren Maßnahmen zu übertreffen. In New York waren unterdessen sämtliche Feuerwehrmützen ausverkauft. Sie wandte den Kopf von links nach rechts. Die Gänge dieses Krankenhauses sahen überall gleich aus. Weiß, viereckig. Arcadia dachte über die Begriffe AIDS und Krebs nach, als sei damit eine fremde Person gemeint. Tage und Nächte begannen ineinander zu verschwimmen. Das Band von dem frischen Nachthemd, das Alex ihr mitgebracht hatte, konnte sie 7-mal um den Finger wickeln. Bei dem Nachthemd davor war es 11-mal gewesen. Doro, eine übergewichtige, kurzatmige Frau, die auf MS untersucht werden sollte, folgte Ruth als neue Zimmernachbarin. Die Blätter des Ahorns draußen vorm Fenster wurden gelb. Auch wenn Arcadia versuchte, tagsüber wach zu bleiben, döste sie oft ein. Dafür lag sie nachts stundenlang wach und starrte auf das helle Viereck. Je nachdem, wo genau draußen die Taxen hielten, stand es etwas weiter links oder rechts. Manchmal hörte sie die Taxifahrer einander zurufen, auf Wiedersehen oder bis morgen. Der zunehmende Dreiviertelmond beleuchtete ihr Bett und ließ den farblosen, mittlerweile reichlich ruinierten Nagellack auf ihren Fingern matt glänzen. Etwas, das Petra vor vielen Jahren einmal gesagt hatte, fiel ihr ein, ich lackiere sie doch für mich selbst. In diesem Augenblick glaubte sie, den Sinn davon zu begreifen. Sie wünschte, sie hätte genug innere Antriebskraft, um sich von Alex ihren Nagellack mitbringen zu lassen. Dieses tolle Rot, das so schön zu ihrem Sommerkleid passte, obwohl ihre Füße meistens unter der Decke verborgen waren, würde es etwas Tröstendes haben, den Lack auf ihren Fußnägeln zu wissen. Etwas Tröstendes und irgendwie etwas sehr Zivilisiertes. Ein Schmerz durchschnitt ihren Oberschenkel, trennte alle ihre vorigen Gedanken von ihr ab und trieb ihr Tränen in die Augen. Mehr und mehr hatte sie das Gefühl, zu einem archaisch hilflosen Bündel zu verfallen. 6. Mitte Oktober wurde bei Arcadia eine dreifache Beckenfissur festgestellt und von nun an durfte sie das Bett nicht mehr verlassen. Nach einer durchwachten Nacht mit nur zweistündigem flachen Schlaf wurde sie morgens um 6 mit grausamer Geschäftigkeit geweckt. Schwester Camilla wuchtete eine Waschschüssel aufs Bett, ein paar Spritzer schwappten auf Arcadias Handtuch. Während sie in den Morgennachrichten vom Krieg der Alliierten in Afghanistan hörte und vom Kampf um Kabul, fuhr sie sich mit einem Waschlappen über die Arme, die Oberschenkel und die immer dünner werdenden Waden. Schwester Camilla kam, als Fieber und Blutdruck, das immer gleiche Frühstück wurde gebracht und dann gab es Tabletten und ihre Thrombosespritze. Nach der Visite wurde Doro, ihre korpulente Zimmergenossin, schon wieder entlassen. Ihre Untersuchungen hatten nur wenige Tage gedauert. Ein weiteres Mal klapperten Bügel. Nachdem Doro gegangen war, ließ Arcadia sich einen Toilettenstuhl neben das Bett stellen, entleerte den Darm und starrte auf den wolkenverhangenen Himmel. Erst als sie gegen 11 eine Mail einer Freundin vorfand, besserte sich ihre Laune. Die Freundin würde in anderthalb Wochen nach Hamburg kommen und Arcadia besuchen. Das ist schön, flüsterte sie. Amerika. Arcadia sank im Bett zurück. Sie hatte es doch fast geschafft, war endlich kurz vor ihrem Traum angekommen. Warum hatte ein solcher Unfall ausgerechnet ihr passieren müssen? Warum gerade jetzt? Sie fiel in einen unruhigen Halbschlaf und träumte, sie würde ihre Mutter verprügeln. Sie erwachte und starrte auf das leere Bett neben sich. Erst da nahm sie das metallische Knallen und das Rucken an ihrem Bett wahr. Sie sah hoch und erkannte die südeuropäisch aussehende Putzfrau, die mit ihrem Wischmopp gegen das Gestänge von Arcadias Bett stieß. Wie kann ich nur träumen, meine Mutter zu schlagen, dachte Arcadia. Sie liebte sie doch. Die Putzfrau deutete auf das leere Bett. Frau nach Hause? Ja, ich hoffe, ich komme auch bald nach Hause. Die Frau wischte weiter, kam zu Arcadias Nachtschrank und nahm die darauf stehenden Bilder von Kim und Felix in die Hand. Nach Hause. Schön Haus und Kinder. Ich muss auch wieder arbeiten, ich bin Journalistin, sagte Arcadia automatisch, erkannte an dem leeren Blick der Frau aber, dass diese sie nicht verstand. Und da sie aus irgendeinem Grund annahm, die Frau sei aus Spanien, fügte sie hinzu, Quisiera trabajar pronto de nuevo, soy periodista. Und als die Frau sie weiter verständnislos anschaute, sei Italiana? Jetzt lachte die Frau auf und wischte sich mit dem Handrücken die Haare aus der Stirn. Portugal, ich komme aus Amadora. Arcadia kam sich plötzlich völlig lächerlich vor. Die Frau zog ihren Wischeimer in Richtung der Tür und deutete von da aus noch einmal zu Arcadias Nachtschrank. Schön, Kinder. Jetzt überspringe ich eine kleine Stelle im Kapitel und komme zum Ende des Kapitels 10. Alex Blumen verwelkten, der November kam und ging. Eine neue Zimmernachbarin kam zu ihr und wurde nach 2 Wochen wieder entlassen. Auch wenn die Tage kühler wurden, rissen die Krankenschwestern weiterhin ständig die Fenster auf. Der Ahorn verlor und nach alle Blätter, sodass zu dem einen Viereck nun ein zweites dazukam. Obwohl Arcadia ein mildes Schlafmittel bekam und mit geradezu verzweifelter Anstrengung versuchte zu schlafen, döste sie in keiner Nacht länger als 2-3 Stunden. Dann lag sie reglos da, stierte zur Decke und versank in der Stille. Ab und zu huschten geisterhafte Schritte auf dem Gang, Schlüssel rasselten, in der Ferne klapperte eine Bettpfanne. Die Jagd auf Osama bin Laden nahm sie unberührt zur Kenntnis. Arcadia wog jetzt nur noch knapp über 40 Pfund und ihr Gang war zu einem mühevollen, ungelenken Schlurfen verkümmert. Die Knochen ihres abgemagerten Hinterns drückten beim Sitzen ungepolstert auf den Untergrund. Schon nach wenigen Minuten tat es so weh, dass sie sich wieder hinlegen musste. Den Schmerzen in ihrem Oberschenkel dagegen konnte sie nicht entfliehen. Sie schienen in beständigen Wellen von allen Seiten in Arcadias Geist zu dringen, wie ein immerwährendes Kreischen, machten sie manchmal so rasend, dass sie mit der Faust auf diese Stelle hämmerte und die Finger in ihren Haaren verkrallte. Die Ärzte konnten nicht dagegen helfen, vielleicht wollten sie auch nicht, es war gleichgültig. Zu viele Medikamente sind ungesund, sagte Elisabeth, die Nachtschwester, mit dem hochgeschlossenen Kragen streng. Nach dem Tatort sah sich Arcadia Wolfgang Schäuble in seinem Rollstuhl, bei Sabine Christiansen, wie er und weitere Experten über Afghanistan diskutierten. Schäuble konnte wenigstens sitzen. Dezemberregen rann die Scheiben herunter. Im Radio erklang Losing My Religion. Auch Musik brachte keinen Schlaf. Sie ergab sich. Vielen Dank.
Stefan?
Habe ich das Schlusswort?
Nee. Du wolltest jetzt über Melancholie sinnieren. Und dann füge ich noch mal einen Zauberberg hinzu.
So was. Siehst du? Amnesia, ne? Das ist ja der nächste Band in der Sammlung.
Ja. Ist aber keine Todsünde.
Nee.
Als ich mich vorbereitet habe, ein bisschen überlegt und da erinnerte ich mich an ein Buch, das ich vor einiger Zeit mal in den Fingern hatte über das Phänomen Melancholie. Vom Leiden an der Welt und den Schmerzen der Reflexion. Da geht es ein bisschen darum, warum so viele Menschen gerade auch so im philosophischen und im schriftstellerischen Bereich so eine Neigung dazu haben, Katastrophen zu beschreiben, Krankheiten zu beschreiben, sei es die eigenen, sei es die anderer. Gibt ja kaum mal einen Rosamunde Pilcher, wo die einfach nur über die Wiese toben und sich verlieben und alles klappt. Nee, da muss immer irgendwas mit sein. Und erinnerte mich da an eine Stelle und die finde ich eigentlich ganz spannend. Ich lese sie einfach mal vor. Der Mensch ist nach christlichem Verständnis ein Homoviator. Er ist als Mensch auf dem Weg zu Gott, ein Pilgerer und Wanderer, und also ist er dazwischen. Er befindet sich als Homoviator zwischen Anfang und Ende, Geburt und Tod, Start und Ziel, Alpha und Omega, Ursprünglichkeit und Vollendetheit. Wäre es anders, stünde also der Mensch noch vor seinem Eintritt in diese Welt und in dieses Lebensverhältnis, das ein Zwischenverhältnis ist, dann wäre er noch nicht Mensch. Hätte er dagegen dieses Zwischenleben schon hinter sich, wäre er als Mensch in dieser Welt nicht mehr. Der Mensch ist, bioexistenziell betrachtet, zu Lebzeiten wesentlich zweierlei. Postnatal und prämortal. Nicht mehr Mutterleib und noch nicht im Grab. Man kann das bedauern und hat es in der philosophisch-theologischen und poetischen Tradition des Abendlandes oft getan. In vielen einschlägigen Melancholie-Manifestationen, Zeugnissen des Leidens und der Verzweiflung am Zwischendasein, wird diese Gespanntheit beschwörend aufgelöst und zum Zusammensturz gebracht. Meine Mutter, mein Grab lautet dann, ob jüdisch-christlich oder alt- und neuheidnisch, die Devise. Es wird von Hiob bis Tucholsky der Tag bedauert, an dem man den Mutterleib verließ. Es wird von Bias oder Silenus bis zu Goethes Faust für das Beste gehalten, man wäre nie geboren. Ausgelöscht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt? Dann läge ich da und wäre still. Dann schliefe ich und hätte Ruhe. Wie eine Fehlgeburt, die man verscharrt hat, hätte ich nie gelebt. Wie Kinder, die das Licht nie gesehen haben. So klagt schon Hiob.
Ja, sehr interessant. Melancholie ist ja vielleicht auch eine Krankheit, die ihren Eigensinn entfacht, sozusagen.
Ich glaube, die kommt auch bei den, die war früher bei den Todsünden auch zumindest teilweise mit dabei,
ja, glaube ich. Ja, gehört ja zu den, gehört ja zu diesen vier glaube ich, sind das, ne?
Vier
griechisch
die Konstitutionstypen, Sanguiniker, Melancholiker,
Phlegmatiker
und
Choleriker,
genau. Die nach den Körpersäften benannt, ne?
Ja,
genau. Melancholia, genau. Ist auch die der Schwarze.
Schwarze Saft. Das ist,
ja, ich muss nochmal zum Zauberberg zurückkehren. Henning, kannst du mir mal aus meiner, ich habe leider hier den falschen Text mir rausgesucht.
Ja.
Da ist eine gelbe Mappe.
Wenn du mir die musst noch mal zum Zauberberg zurückkehren, klingt jetzt auch wirklich gut. Und dabei bleibst du sitzen. Glaubst du, wir tragen dich jetzt auf einer Sänfte.
Ja, natürlich.
Dann musst du ein bisschen mehr Melancholie an den Tag legen. Weißt du, so hier Hand an die Stirn. Und, Mama, ein schnöder Mama.
Ja. Naja, melancholisch sind die Zauberbergfiguren, die ich jetzt beschreibe, nicht unbedingt. Aber es hat eine eigene Komik auf dem nämlichen Berg. Zauberberg-Figuren. Herr G., Studienrat AD, der seinen belehrenden Ton mit hinüber in die weißhaarig bebrillte Pension genommen und über die von ihm als Zumutung oder auch als üblen Scherz empfundene Herz-OP gerettet hat. Wenn er geht, tänzelt die Hüfte unschön, weil er sich mutwillig gerade hält, weil gerade Haltung für Stolz spricht, eben Haltung. Herr G. mag sich keine Schwäche anmerken lassen, immer im Dienst. Sein Lächeln ist noch so wächsern schnippisch wie das eines Lateinlehrers, der Fünfen mit Kopfschuss konsequent verteilt. Lächelnd und ohne Erbarmen, weil Nachsicht letztlich keinen Schüler weiterbringt, nur strenge Unbedingtheit. Herr G. schreitet aus dem Essenssaal, erhobenen Hauptes, setzt sich in einen Foyersessel und schlägt nach den Beinen demonstrativ übereinander das ausliegende Hamburger Abendblatt auf und verkündet, hörbar die Zeitung raschelt, als ließe er sie sich räuspern mit lauter Stimme in die Umgebung. Da wollen wir doch mal schauen, was die sich wieder zusammengeschmiert haben. Setzen. 5. Herr G. wohnt auf demselben Flur, also ist er auch morgens zugegen, wenn es am Stationszimmer zu Schlangen kommt, um die morgendlichen Blutdruck- und Gewichtswerte, bei manchen auch Blutzucker, den Schwestern zur Eintragung in die Krankenakte bekannt zu geben oder messen zu lassen. Man sieht eine Nummer, ja, auf dem Arbeitsamt, sagt Herr G. und verzieht angeekelt den Mundwinkel. Herr G. ist schlau. Er schleicht schon eine halbe Stunde vor Öffnung des Stationszimmers aus seinem, um die 1 zu ziehen. Leider hatten auch andere dieselbe Idee, was Herrn G. erzürnt. Was seien denn das für Zustände? Unerhört. Das sei kontraproduktiv. Sein Dialekt ist trotz der oberlehrerhaften Distinguiertheit breit hanseatisch, eher Rostock als Hamburg. Wenn Herr G. die Sporthalle zur Herzgymnastik 25 Watt betritt, schreitet er in vollem Bewusstsein seiner stolzen Erscheinung die gesamte Bank ab, wo schon andere Versehrte sitzen, und setzt sich an deren äußerstem Ende nieder wie auf einen Thron. Auf seinen zufälligen Nachbarn, soweit es ein Mann ist, mit Frauen redet Herr G. nichts, schon gar nicht mit Kranken, beginnt er sofort einzureden in einem Ton, sodass es alle hören müssen. Er habe festgestellt, dass es ja hier allein ums Geld verdienen gehe, also der Klinik. Das sei ja in der Gesellschaft ohnehin verbreitet, nur noch Geld verdienen. Sie können sicher sein, dass Sie hier nur abgeschoben wurden, weil Sie für das Krankenhaus zu teuer wurden. Herr G. führt seine fundiert untermauerten Theorien weiter aus. Dass man ihm nicht zuhört, stört ihn wenig, daran ist er gewöhnt. Aus alten Zeiten in der Schule, wo seine Schüler genauso unbelehrbar waren. Nachmittags sieht man ihn im strengen Marschtempo, ärztlicherseits gewiss verboten, aber was kümmern Herrn G. ärztliche Ratschläge, Runden um den Sportplatz ziehen. Dabei geht er aufrecht und stolz, obwohl windige Büsche seine einzigen Zuschauer sind. Der Aschenbahn erteilt er die Note 5 wegen Schlaglöchern. Haben Sie das mal gesehen? Unerhört, nicht? Müssen Sie mal hingehen, müssen Sie sich mal anschauen. Herr L. war bis 48 bei der Luftwaffe. Besser als hier, schlechter als die Marine, nicht wahr? Jawohl. Pilot, aber darüber redet er nicht. Geheimhaltung, jawohl. Danach wurde er Gastwirt, leidenschaftlich, wie er sagt. Raucht und trank aber selbst zu viel mit den Gästen, daher jetzt Herz. Und als Nebenwirkung eine unbremsbare Mitteilsamkeit. Er kennt sich als Gastwirt aus, ihm ist nichts Menschliches fremd, haha, nicht wahr? In den Gesundheitstrainingsvorträgen fällt Herr L. unangenehm auf, weil er zu allem, was die ebenso unangenehm säuselnd weichstimmigen Psychologinnen vorne auf ihren PowerPoint-Präsentationen präsentieren, ein kräftiges ganz genau oder ja, genau so ist es hinzuzufügen hat. Etwa beim Thema Alltagsdrogen, damit kennt er sich aus, der Herr L. Nach 15 Jahren Tresen. Die Psychologin referiert, bei jungen Mädchen gehe der Trend zum Rauchen, woran das liegen könnte. Naja, die jungen Ladies wollen was hermachen, weiß Herr L., aber eben etwas zu laut und zu schnell. Selbiges zu Komasaufen und überhaupt und allem. Herr L. hat zu allem etwas zu sagen und kann es nicht zurückhalten, denn er hat Herz, die schlimmste Krankheit hier. Herr L. sitzt gleichsam im Cockpit oder eben hinterm Tresen der Klinik und verkündet, übrigens, sehr ähnliche Orte. Fräulein M. ist dürr, rothaarig und Brillenträgerin und sie ist schweigsam. Einmal in einer gemeinsamen Veranstaltung ein Hihi-Lächeln, wo sie bemerkt, dass wir denselben Nachnamen haben, beide mit EY. Fräulein M. grüßt mich seither als Nachnamensbase. Dabei wirkt sie säuerlich. Ihre Turnschuhe sind zu modisch und wie von einer guten Freundin verordnet. Sie eiert irgendwie beim Gehen und macht dabei doch eine geradezu grazile Figur. Vermutlich MS und die frühstaatlichen Folgen. Oder Asthma. Denn auch in den Kursen sitzt sie und winkt mir zart und schüchtern, als wären wir Geschwister nur wegen des gemeinsamen Nachnamens, der allein statistisch hier doppelt vorkommen muss. Fräulein M. sitzt zwei Tische weiter im Essenssaal, also im Blickfeld. Man begegnet sich oft am Buffet des Morgen- und Abendbrots. Sie sagt, guten Morgen oder guten Abend. Obwohl das nicht notwendig wäre, weil die Tageszeit ohnehin als bekannt vorausgesetzt werden kann. Wenn sie grüßt, dann leichtes Nicken, schüchtern, zurückhaltend, gleichwohl mit einer Gewissheit, die ungeübt, doch unmittelbar ist. Fräulein M. braucht Wärme. Mitten im Sommer trägt sie Rollkragenpullover. Und die sind auch noch schreiend orange. Nicht passend zu ihrer ausbleichenden, indes zärtlich anmutenden Haut. Dankeschön.
Ja, du wolltest noch ein Schlusswort, ne?
Ja, du hast das Schlusswort. Ja,
dann habe ich noch zwei kleine für euch. Der erste Text ist aus meiner eigenen Feder. Der ist entstanden, als mein Sohn schwer krank war und ich ihn gepflegt habe zu Hause und jemand mich fragte, ob ich mich nach einem normalen Leben sehnen würde. Da ist dieser Text entstanden. Der ist für all diejenigen, die nicht so ganz normal sind, so wie wir und Nils, der gerade in Bayern ist. Fliegen lernen. Weiß auf blau, Sommersonne weiß auf schwarz, Winternacht. Regenwolken, die sich nicht entschließen können, der Staudamm der Seele bricht, wir gleiten in bleiernen Särgen am Leben der anderen vorbei. Vertrauen auf die Wissenschaft, die Wut im Herzen auf Schicksal, Angst und Zweifel. Siegen heißt einmal mehr aufzustehen, als hinzufallen, sagst du, aber steh mal auf mit gelebten Gliedern, bleischwer und kraftlos, Tag für Tag. Der Wunsch nach einem normalen Leben, das es nicht geben wird. Denn jedes Leben ist normal und dieses ist meines. Was bleibt es? Hoffen, harren, bangen. Und der Wille, dieses Leben zu leben und trotzdem zu lachen, Tag für Tag. Und jetzt habe ich noch Der ist nicht von mir. Der hat was mit Kranksein zu tun. Und das ist, glaube ich, das schönste Kinderbuch, das es gibt. Der Text zu diesem Kinderbuch stammt von Ernst Jandl, von 1968, 1970 das erste Mal veröffentlicht. Und ich habe leider dieses Bilderbuch zu Hause nicht gefunden. Das muss irgendwo in der Kiste sein. Kann ich euch nur empfehlen. Ist auch für Erwachsene sehr schön. Der Text heißt Fünfter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Vierter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Dritter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Zweiter sein. Tür auf, einer raus, einer rein, Nächster sein. Tür auf, einer raus, selber rein. Tag, Herr Doktor.
Ja, das war unsere Lesung vom Kranksein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt jetzt noch mit den Autoren sprechen, wenn ihr wollt. Ansonsten laden wir wieder ein zu einer Lesung hier im Godot, immer am ersten Dienstag im Monat. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was das im November ist, kannst du nochmal nachgucken.
Schau mal, ich habe so eine Maschine hier, da kann man sowas nachgucken.
Thema steht noch nicht fest. Ja. Und vielleicht, Henning, möchtest du noch ankündigen?
Ja, ich weise noch auf die Eröffnungslesung meines nächsten Romans hin. Superbias Lied heißt der Roman. Superbia ist die Todsünde der Ruhmsucht und der Eitelkeit, und da geht es um Kunst in diesem Roman. Die Band Superbia, beziehungsweise die Figur, die Sängerin, deren Künstlername Superbia ist, die ist eine berühmte Musikerin, aber auch Allround-Künstlerin in anderen Bereichen. Und Superbias Lied heißt der Roman. Ich hab hier so ein paar Zettel hingelegt, damit man sich das nicht aufschreiben muss, wenn man da Interesse dran hat. Am 20.10. im Literaturhaus im Schwanenweg gibt es die Eröffnungslesung. Und in jedem meiner Romane gibt es einen kleinen Zusatz. Hier zum Beispiel gibt es zum Traum etwas aus der Traumdeutung von Sigmund Freud. Im Gulas Menü gibt es am Ende jedes Teils ein Rezept für ein Essen. Und in dem Roman über Superbias Lied gibt es am Ende eines ihrer Lieder, der Text und die Noten dazu. Und da brachte mich mein Schwiegersohn auf die Idee, ach, willst du das nicht irgendwie auf CD aufnehmen? Und so entwickelte sich da eine gewisse Eigendynamik. Das Lied wird jetzt auf CD aufgenommen, und die CD gibt es bei jedem Kauf, wenn ich Lesungen mache, bei jedem Kauf eines Buches von Superbias Lied dazu, gratis. Und auch im Literaturhaus wird das Lied von Eddie Monroe und Band, das ist eine Band hier aus Kiel und Preetz, da wird es aufgeführt. Die werden auch, damit es nicht so einzeln steht, werden die auch noch zwei eigene Sachen spielen, die aber thematisch so ein bisschen dann zu meiner Lesung ausgesucht worden sind. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf, und ich hoffe, dass sich auch viele andere darauf freuen.
Ja, sehr lohnender Termin. Ich sag nochmal, Freitag, 20.10., 19 Uhr im Literaturhaus.
Genau, so ist es.
Und ab dem Montag davor, ab dem 16., ist Henning auch schon mit einer Lesung aus Superbias Lied am Literaturtelefon zu hören. Das möchte ich euch auch ans Herz legen. www.literaturtelefon-online.de im Netz, oder wenn man es oldschool am Telefon haben will, 901-8888, leicht zu merken. Ja, schönen Dank, guten Heimweg und werdet nicht krank.